2. Mose 20. Wir haben letztes Mal aufhören müssen beim 4. Gebot. Egal, wie rum es zähle, wir sagen beim 4. Gebot, die Reformierten, bloß dass ich das einmal gehört habe, die kalvinistischen Kirchen, also etwa in der Schweiz oder die rheinische Kirche in Deutschland, die zählt das anders, die sagt dann die Gebote anders, da ist das 4. Gebot, das 5. Gebot, im Heidelberger Katechismus etwa. Wir haben ja letztes Mal davon gesprochen, wegen diesem Bildergebot, warum das Luther rausgestrichen hat im Katechismus. Jetzt lesen wir noch einmal von Vers 12 ab. Wir haben letztes Mal noch drüber gesprochen. Wie? 8 auch noch nicht. Der Sabbat auch noch nicht. Oho. Von Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solche sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Die Gebote empfinden wir immer als etwas, wo uns Kommandos gegeben werden. Erinnere ich noch mal dran, im jüdischen Sprachgebrauch wird das Wort ganz anders empfunden. Das Wort ist gleichzeitig eine Zusage, man könnte genauso übersetzen, du wirst sein, einer der. Es ist eine Richtung, die Gott angibt, der Ordnung unseres Lebens. Stellen Sie es noch mal vor, die Israeliten waren Sklaven gewesen in Ägypten. Sie waren von KZ-Aufsehern kommandiert. Und immer hat Gott daran erinnert und hat gesagt, ihr wart in der Knechtschaft in Ägypten. Übrigens, die Welt, in der wir leben, die macht uns zu Sklaven. Gott macht keine Sklaven. In der Welt ist man immer Sklave. Entweder ist man von Menschen rumkommandiert oder ist man vom Teufel rumkommandiert. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave und der Sünde Knecht. Man steht dauernd unter Druck. Man muss etwas tun und man wird nie glücklich werden mit dem, was man sucht. Das ist ein unbefriedigendes Sklavenleben. Das, was in Ägypten erlebt wurde, war für die Israeliten immer das Erlebnis, so ist das Dasein in der Welt. Und jetzt sind sie in den Sinai gekommen und für sie war die Begegnung mit dem Heiligen Gott die Befreiung. Wir haben eine Würde, wir sind Kinder Gottes, wir gehören dem Gott, der uns gerufen hat, dass unser Leben geheiligt wird. Der Apostel Petrus hat später der Gemeinde was ganz Ähnliches zugerufen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums. Ihr sollt die Wohltaten Gottes verkündigen, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Gott gibt unserem Leben eine Würde und eine Schönheit. Ich muss nicht länger ein Sklavenleben der Sünde führen, sondern Gott möchte mein Leben schön machen. Und noch einmal kommt es wie bei der Erschaffung des Menschen. Ich darf Ebenbild Gottes sein. Und das, was an den Ordnungen Gottes drin ist, ist doch nur, dass Gott sein Wesen auf seine Kinder überträgt. Wenn Sie irgendwo meinen, es werde Ihnen irgendetwas von der Lust weggenommen, ist manchmal so töricht, wenn man mit jungen Leuten darüber diskutiert, dann sagen sie, es ist doch schlimm, wenn ich da jetzt nicht meine Freiheit austoben darf. Was ist denn schön? Da gibt es doch im Fernsehen, ich weiß nicht, ob Sie auch manchmal so Privatsender angucken, da gibt es eine der schrecklichsten Sendungen, so ganz schreckliche Pornosex-Sendung von der Berger. Von der Frau Berger, die wurde neulich interviewt im westdeutschen Fernsehen um dem dritten Programm, die Frau Berger. Und die Frau Berger wurde gefragt, wo haben Sie denn das alles gelernt? Und sie, ach, ich habe ja nicht wie eine Nonne gelebt. Und hat sie die Reporterin gefragt, ja, wie war denn das denn? Da sagt sie, alle meine Erlebnisse, die sie ja der Welt so propagiert als die große Befreierin, es waren alles Wunden in meinem Leben, die haben lang gebrannt, bis ich drüber wegkam. Das ist das, was sie heute der Welt durchs Fernsehen verkündet als die große neue Freiheit. Das ist doch gar keine Freiheit. Ganz offen gesagt, wenn Sie mal genau hinhören, können Sie immer hören, dass niemand durch, meinen Sie, durch Korruption sei jemand glücklich geworden oder durch eine Lüge sei jemand glücklich geworden. Das ist manchmal auch in der Welt so unheimlich, ich verstehe das nicht. Warten Sie mal, bis das letzte noch vom Schubladenausschuss in Schleswig-Holstein rauskommt, von der Basel-Affäre. Der Teufel ist ja so gemein, dass er am Ende immer wieder Leute wieder auffliegen lässt an ihre eigenen Lumpereien und allem. Das ist so schlimm und da wächst eben kein Gras drüber. Und das ist so furchtbar. In der Sünde wird man nicht glücklich. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Das hat man früher im Religionsunterricht gelernt und das hat man noch gewusst. Das hat man gewusst, dass das Volk nur leben kann, wenn man in der Ordnung lebt. Heute ist immer so, für viele junge Leute, gerade durch das Medium Fernsehen oder Zeitung, dass man irgendwo das flotte Leben und das schicke Leben liegt doch irgendwo vielleicht, wenn man jenseits der Ordnung Gottes lebt. Da wird kein Mensch glücklich. Das gibt es nicht. Und darum sind die Gebote nicht Lasten, die uns Gott auferlegt, sondern eine Gabe. Und das ist zuerst mal zu sehen, nach dem, was wir bisher gehört haben, jetzt am dritten Gebot, am Sabbat. Warum feiern wir nicht den Sabbat, wir feiern den Sonntag? Das war schon den ersten Christen sehr wichtig. Die ersten Christen, die Judenchristen von Jerusalem, haben ja schon den Auferstehungstag gefeiert, den Tag nach dem Sabbat, um sich deutlich aus der äußeren Zwangsherrschaft der jüdischen Sabbatgesetze zu befreien. Und wenn der Sabbat wirklich bloß noch eine quälende Last ist, dann braucht man ihn nicht halten. Und darum ist es so, dass hier wieder das Schöne kommt, ein Gottestag, ein Tag des Herrn. Sie wissen vielleicht, dass die Adventisten als Kirche das sehr genau nehmen und den Samstag einhalten als den Sabbattag. Die Kalenderreform hat jetzt wieder den Sonntag zum siebten Tag gemacht, so steht es in jedem Fahrplan der Bundesbahn drin, der siebte Tag ist der Sonntag. Jetzt ist die Verwirrung komplett, darum kommt es gar nicht drauf an, sondern machen Sie einen Tag der Woche zu einem Tag der Ruhe, wo Sie Gott Raum geben. Und jetzt ist auch wieder nicht so in diesem Gebot verstanden, dass man jetzt sich sein Gewissen quälen soll. Was darf ich tun und was darf ich nicht tun? Sonst ist doch ein Tag, wo ich einmal Zeit habe für die Familie, für die Gemeinschaft, für die Menschen um mich her und Zeit habe, wo ich Gottes Wort hören kann und wo Gott zu mir redet. Und zwar begründet wird das, dass Gott diesen siebten Tag geheiligt hat von der Schöpfung her. Und ich brauche den siebten Tag nicht, um mit der Arbeit fertig zu werden. Wer den Sonntag grundsätzlich nimmt, der traut Gott nicht zu, dass Gott ihm das Gelingen schenkt. Und darum ist viel schlimmer der Unglaube, der aus dem Missbrauch des Sonntags spricht. Machen Sie am Sonntag auch keine Steuererklärung, machen Sie keine Gartenarbeit. Sie können das den Heiden nicht vermitteln, aber Sie können diese Ordnung praktizieren. Wir sehen ja heute, wie diese Ordnungen sich ganz rasch auflösen, aber Sie müssen auch wissen, dass in vielen Teilen der Welt so etwas nicht gibt. Auch in Jerusalem gibt es das nicht. Da wird in den jüdischen Vierteln der Sabbat gefeiert und dafür ist in den arabischen Vierteln der Teufel los. Da sind alle Geschäfte offen und so. Im Grunde
In den meisten Ländern der Welt gibt es einen Ruhetag nicht. Und das ist doch noch etwas ganz Wunderbares, dass wir das haben. Wir haben ja noch Zeiten erlebt, wo wir am Karfreitag früher erlebt haben, als wir jünger waren, dass etwa das Radio eine Schweigezeit eingelegt hat zum Kreuzestod Jesu oder solche Dinge. Das sind ja alles Dinge, die weg sind. Aber wir wollen uns noch freuen, dass unser Gesetz noch den Sabbat kennt, aber wir können ihn beim Staat nicht einklagen, den Ruhetag, und es ist eine Segenssache. Und gerade auch ist gut, dass Jesus deutlich gemacht hat, dass es nicht um eine äußere Zwangsvorstellung geht, dass ich meine Schritte abzählen muss, ob ich das am Sonntag tun darf, sondern es soll ein Freudentag sein, ein Tag der Erwartung der Ewigkeitsruhe. So war es für die Juden immer. Es ist noch eine Ruhe vorhanden fürs Volk Gottes. In dieser Welt, in der alles immer so furchtbar hektisch zugeht, da ist ein Tag, wo ich mich ganz dem überlassen darf, dass ich weiß, Gott ist mit seiner Schöpfung ans Ende gekommen. Und das ist ja so toll. In der Evolution stellt man sich ja immer vor, die Welt ist aus Zufall entstanden. Da müssen wir immer denken, jetzt geht ja die Evolution immer weiter, die geht nicht mehr weiter. Die Schöpfung ist an ihr Ziel gekommen, der Mensch wächst nicht mehr über sich hinaus. Die künftigen Generationen werden sich nicht weiterentwickeln über die jetzigen, sondern Gott hat seine Schöpfung angesehen und die Schöpfung ist fertig. Und der Sabbat ist eine Erinnerung daran, dass wir nicht dauernd in diesen hektischen Wettlauf einstimmen müssen. Mehr, mehr, weiter, noch größer, noch wunderbarer. Sondern wir dürfen uns freuen an dem, was uns Gott in die Hand gelegt hat. Und da ist eine Grenze da und der Herr segnete den Sabbattag und heiligte ihn. Und Sie haben Teil an dem Segen, wenn Sie die Sabbatruhe halten. Die Feiertagsruhe, und der Herr beschenkt sie mit dem Sabbat. Keine Pflicht, sondern ein ganz wunderbares Geschenk. Das merkt ja jeder, der einmal in seinem Leben umstellt und sagt, das ist wirklich so, man muss es radikal machen und brechen mit den eigenen Vorstellungen. Jetzt kommt das Nächste, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir dein Gott gegeben wird. Warum soll man denn die Eltern ehren? Warum denn? Ist ja heute überhaupt ganz umstritten. Das Elterngebot wurzelt darin, dass Gott Autorität will. Unser Leben kann nicht ohne Autorität geschehen. Jetzt machen wir mal wieder ein Denkspiel und überlegen Sie uns einmal, so wie es ja die anti-autoritäre Revolte probiert hat und die sagt, ihr seid ja schrecklich verknöchert, erzkonservativ und so weiter mit eurer Vorstellung. Wenn der Mensch keine Autorität mehr über sich hat, nichts mehr als sich selber, werden Sie an diesem Stress kaputt gehen. Das ist eine wahnsinnige Spannung. Und ich behaupte, viele unserer jungen Leute werden krank, weil sie müssen in allem das Oberste sein. Ich merke das, wie schön das ist. Wir hatten am Sonntag ihre Familientreffen und ich erlebe das jetzt natürlich aus der Perspektive schon der alten Generation, wie das Kinder schon genießen, eingebettet zu sein in eine Familie. Natürlich kracht es oft. Das wissen wir ja von unseren Kindern, wenn sie ihre Freiheit entdecken. Und doch ist wieder was Wunderschönes, wenn sie in dieses soziale Gefüge einer Familie eingebettet sind. Wenn Sie das einmal heute vergleichen mit dem, was Völker der dritten Welt haben, wo eine Familie wenigstens aus 1000 Gliedern besteht, mit den Verwandten, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Wenn einer ins Krankenhaus kommt, da gibt die ganze Familie das letzte Hemd her. Und alle stehen dafür ein, dass dem Onkel die Rechnung bezahlt. Und das ist was Herrliches, eine Familie. Natürlich kann eine Familie auch eine Last sein, aber wir übertreiben es heute, weil nämlich das unseren jungen Leuten gerade fehlt. Wir wissen den Missbrauch der Familie auch zu nennen. Das wollen wir klar sagen. Es darf nicht so sein, dass wir zu Herrschern über unsere Kinder werden. Da wollen wir aufpassen. Sag es jedem Brautpaar, dass Kinder nie Eigentümer sind von Eltern. Kinder gehören nicht den Eltern. Jetzt, wo sind die biblischen Beispiele? Wissen Sie, was das Bild der Vaterschaft ist? Bild vom verlorenen Sohn, der Vater. Wo gibt es so einen Vater? Der in einer Liebe und in einer Güte den Sohn aufnimmt. Der brüllt ja gerade nicht dem Sohn hinterher. Das hat ja gar kein Wert zu brüllen, sondern die Liebe. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und es rächt sich heute ganz bitter, wenn man immer von Gott unser Vaterbild bezieht. Ich hatte Panne passiert, in meinem Manuskript auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Da weiß ich gerade die Stille nicht, man könnte den Konkordanz gucken. Der Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel auf Erden, von dem eigentlich alle Vaterschaft herkommt. Wie Väter sein müssten, das können sie bei Gott nur ablesen. Die enorme Güte Gottes, die ist das Bild für unsere Vaterschaft. Und da ist wieder, dass Gott auch will, dass wir etwas von seiner Vatergüte repräsentieren in der Welt. So wie wir den Sabbat hineintragen sollen in eine ungläubige Welt, als ein Angebot der Freude, nicht als eine Last. So sollten wir den Menschen sagen, wir haben wieder ein Bild für Familie. Aber nicht der Despot, der Kinder anbrüllt, hast mir meine Hausschuhe nicht gebracht, oder seine Launen auslässt, das ist doch nicht gemeint. Sondern der Vater, was ist der biblische Vaterbegriff? Ich freue mich, dass ein paar Männer da sind, das ist ganz wichtig. Dass man das wieder, müssen wir mal trainieren. Ja, ja, und der Hauspriester vor allem, nicht? Der im Auftrag Gottes die Verantwortung für die Familie wahrnimmt. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, dass die Frau fürs geistliche Leben der Familie, ich bin froh, meine Frau hat es aufgemacht bei den Kindern. Aber biblisch gesehen ist der Vater der verantwortliche Hauspriester für die ganze Familie. Und auch dieses ist ja etwas, wo ich gern bei den Kindertaufen betone. Wir wissen um die Problematik der Kindertaufen, aber sie wird heute auch überbetont. Wo ich eine Hausgemeinde habe, miteinander Hausandacht halte, hat es einen herrlichen Sinn, dass die Kinder von früh an vollwertige Mitglieder sind, mitbeten dürfen mit allem, was sie haben. Ich habe es Ihnen am Sonntag erzählt, dass die dreijährige Christiane betet hat um den Sonnenschein. Das ist doch schön an der Morgana, so wie Kinder das machen. Und das bereichert doch uns, wenn man das sieht, wie das ein Urvertrauen dieser Kinder schon ist. Und da ist eine Familie da, wo man hineingestellt ist. Und das ist was Herrliches, wenn man das so leben darf. Ich möchte es denen nicht wehtun, die sagen, bei uns ist es gerade Wunde, der Vater zieht nicht mit und so. Aber die biblische Ordnung liegt da. Und darum gehört Vater und Mutter geehrt. Natürlich gehören auch die ungläubigen Eltern geehrt, weil ja schon dadurch, dass Eltern uns gezeugt und geboren haben, sie in unserem Leben mitbeteiligt sind. Und ich mache mir an dieser Stelle einmal bewusst, ich habe mir das Leben nicht selber gegeben. Das ist ein Wunder. Und da waren Menschen, die haben gewollt, dass ich lebe. Heute ist es ja ganz schlimm, wie unsere Psychologen, glücklicherweise nicht alle Psychologen wie der Karadzic, aber manche, immer bloß an der Wunde rummachen, was die Eltern falsch gemacht haben an uns. Das gibt natürlich auch Überbetonung. Ich muss mich auch mal lösen können und meine bitteren Erfahrungen weglegen können. Ich bin aufversohlt worden und habe gemeint, das sei Unrecht. Aber ich weiß doch gar nicht, ob es wahr war. Ich darf mich doch nicht ewig dran halten. Im Religionsunterricht, ich habe noch nie einen gefunden, der im Religionsunterricht, wenn er Ohrfeige gekriegt hat, sie mit Recht gekriegt hat. Sondern alle, die mir es erzählt haben, haben sie zu Unrecht gekriegt. Also wir müssen uns mal lösen von diesen Kinderverwundungen und einfach sehen, Gott hat mir mit den Eltern eine Gabe gegeben und oft merkt man es ja erst, wenn sie weg sind. Da gibt es so schöne Sprüche, solange du nur eine Mutter hast, danke Gott und sei zufrieden und so weiter. Aber es geht gar nicht bloß um das Äußere, sondern dass Gott mich beschenkt mit dieser Gabe und bei der Mutterliebe ist doch ganz genauso. Das ist ja blöd, Gott zu sexualisieren, das gibt es ja in der Bibel gar nicht. Sondern kann ja genauso mit Mutterbild reden, in dem herrlichen Wort Jesaja 49 steht. Das war gerade vor dem Wort, das wir am Sonntag gehabt haben. Nein, warte mal, das nächste Mal haben wir's, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Da, am nächsten Sonntag, ich bin schon durcheinander. Nächsten Sonntag ist es, da kommt dann davor das Wort, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen, das geht nicht. Aber wenn dies doch täte, will ich doch dein nicht vergessen, sie in die Hände habe ich sein. Mutterliebe, das Bild des göttlichen mütterlichen Amtes. Gott ist Vater, wie sein Vater über Kinder. Psalm 103 ist das eine und Jesaja 49. Wunderbar die Bilder, Vater und Mutter. Und da gibt es in der Bibel eine ganze Reihe von diesen herrlichen Bildern, wie Gott uns hier beschenkt mit den Eltern und das wieder mein Leben davon den Segen hat, dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Es gibt in allen Völkern Gebote. Die biblischen Gebote sind ganz anders als alle Gebote. Vielleicht mag es in einzelnen Punkten Übereinstimmung geben. Sie sind alle zurückgeführt auf den einen Gott und sie sind Liebesgebote. Und das müssen Sie immer wieder merken, die mir das Leben geben. Und auf einmal ist die Situation wie bei Adam und Eva, wo Gott sagt, ich gebe dir alles, bloß eins nicht, die Sünde nicht. Aber alles andere darfst du nehmen. In diesem großen Rahmen gebe ich dir alles. Und wir sind dann so problematische Menschen, die immer rummachen und sagen, ja, aber mit den Eltern, da habe ich die Schwierigkeiten und sehen nicht einmal die Freude. Gott hat mir Menschen gegeben, die mich über alles lieben und das ist doch auch ein Geheimnis. Dass selbst bei Rabeneltern noch das so ist, das wissen ja manche Richter oder so, darum haben die so Schwierigkeiten, immer Kinder noch ins Heim einzuweisen. Die schlechteste Mutter ist immer noch eine Mutter. Das ist so was Wunderbares, Großes, Einmaliges und Besonderes. Dass ich das behalten muss und erkennen muss, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und das heißt Respekt erweisen, ihr steht nicht auf einer Ebene. Das ist interessant, in der früheren Generation hat man großen Wert gelegt, bei der Kindererziehung den Kindern früh deutlich zu machen, dass die Eltern jetzt nicht das, was man heute falsch noch meint, in der Terrorerziehung mit Respekt erweisen, sondern dass es das gibt, dass Eltern die Achtung brauchen. Wissen Sie, man könnte ja so sagen, man muss die Vater und Mutter ehren, weil die vielleicht pflegebedürftig sind. Das ist ja auch noch eine Sache. Von der Liebe her. Es geht aber gar nicht um die Pflegebedürftigkeit oder weil die schon so schwach sind, sondern es geht einfach darum, weil sie der Geber deines Lebens sind. Und das Geheimnis deines Lebens hängt an den Eltern. Und wenn der Mensch den Respekt davor verliert, verliert er den Respekt vor sich selber. Und ist Ihnen der Gedanke jetzt klar, wenn Kinder aufwachsen, die meinen, sie seien Herrgötter, die kennen auch keinen Gott mehr, vor dem sie Respekt haben. Und die können ihren Eltern nur noch den Fuß drinnen geben und erleben damit ihre Freizeit. Und im ersten Moment, wo sie wissen, jetzt, was war das bei ihnen, wie oft im Leben, konnten sie zu ihren Eltern gehen, abladen, Ermutigung bekommen. Was war das oft? Mein Bruder hat mir jetzt wieder ein paar Postkarten gegeben, die Eltern aus dem Urlaub geschrieben haben. Das ist doch bewegend. Wenn ich es ansehe, was mein Vater mir aus dem Krieg geschrieben hat, wo ich ein vierjähriger Bub war, ist doch schön, die Liebe, die einen damals umfasst, ist doch ein Schatz. Was ist das groß und gerade, man könnte sich manchen Gang nachher zum Grab sparen, den braucht es gerne. Wenn man die Eltern erkennt, und meist sind ja viele von ihnen auch schon so, dass man die Eltern nicht mehr hat, dass man sagt, benütze es doch so lang, Gott sie dir gebe, versündige dich nicht an den Eltern. Das ist ja ganz wunderbar, ich sage es immer wieder bei Familien, wenn ich erlebe, wie sie Eltern sehr viel Liebe tun. Ich kenne Leute, die seit Jahren keinen Urlaub mehr machen können, weil sie Eltern pflegen müssen. Und da liegt ein Segen drauf. Du sollst nicht töten. Das ist jetzt wichtig, dass das Leben unter dem Schutz Gottes steht. Das ist gut, dass Luther auch in seiner Auslegung immer wieder deutlich gesagt hat, was dazugehört. Beim Elterngebot hat der Luther auch die Lehrer und die Herren mit reingenommen. Wir sollten die Autoritäten überhaupt achten. Die Obrigkeiten nennt es die Bibel. Es gibt keinen grundsätzlichen Freibrief zum Auflehnen gegen Obrigkeiten, Autoritäten. Sicher, unnütze, die können wir, die brauchen wir. Wir sollen uns ihnen nicht unterwerfen. Wir brauchen auch nicht ihnen falsch kuschen. Aber wir wollen den Respekt nicht versagen. Und dann, beim Töten ist es so, dass das Leben ganz besonders unter einem Schutz steht. Das Leben des Nächsten. Und da hat Luther so schön gesagt, dass wir unserem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und ihn fördern in allen Leibesnöten. Es ist gut, dass Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5 gesagt hat, dass schon der Hass, das im Herzen beginnt. Und das ist gut, dass der Finger draufgelegt wird. Da, wo ich meinen Nächsten nicht verstehen, tragen kann. Der Schutz Gottes legt sich auch um den Nächsten herum. Wer ist mein Nächster? Jeder. Der Nachbar kann das sein, das kann der Volksgenosse sein, das ist nicht bloß der Gläubige. dass jeder, mit dem ich zusammenkomme, ein Berufskollege, der unter dem besonderen Schutz Gottes steht. Und Gott lässt nicht zu, dass wir unseren Lebensraum erweitern, in irgendwelcher Form auf Kosten des anderen. Jetzt geht es nicht darum, ob ich Tiere essen darf und so weiter. Das Töten geht um den Schutz des Nächsten und um sein Leben. Und in der Bibel ist das Leben das höchste Gut. Das Leben ist so wunderbar, weil wir uns das Leben nicht geben können. Sie kennen dann die Stellen aus dem Noah-Bund, wer Menschenblut vergießt, das Blut soll wieder vergossen sein. Ich kann deshalb nicht die Todesstrafe unbedingt als der Weisheit letzter Schluss verteidigen. Das war in einer Zeit, als man auch noch keine sicheren Gefängnisse hatte. Also mir genügt es heute auch, dass man gute Gefängnisse hat. Da braucht man auch nicht die Todesstrafe machen. Das ist immer die Gefahr eines Justizirrtums noch dabei bei einem Todesurteil. Und Sie kennen ja die Kampagnen, wie sie gerade auch wieder laufen. Ich glaube, wir Christen sollten da auch nicht so arg an solche feinen Fragen losschlagen. Das ist auch eine Sache, wo die Juristen drüber reden sollen und sagen, ja, aber in der Bibel steht's. Ja, da will ja Gott eigentlich sagen, es ist das Letzte, das auch die letzte Form der Bestrafung braucht. Und ein lebenslanges Sitzen im Gefängnis ist auch eine Strafe, die sicher nicht harmloser ist als Todesstrafe. Also um das geht es hier, dass Gott den Schutz drüber stellt, über dem Leben meines Nächsten. Ist dann in den anderen Gesetzen ganz genau festgelegt, was ist, wenn einer aus Versehen tötet. Oder wenn der Stier wild geworden ist und einen niedertrampelt, also mein Besitz. Wenn mein Auto jemand anderes beschädigt oder von meinem Haus ein Dachziegel runterfällt, was ist, bin ich dafür haftbar? Wie weit bin ich haftbar? Hochinteressant, da ist alles in der Bibel damit gemacht, weil der Schutz des Lebens ist eine wichtige Sache. Aber jetzt wollen wir uns noch etwas Zeit nehmen zum Ehebrechen. Irgendwann müssen wir das auch nochmal, wenn Sie es ja interessiert, Sie sind auch viel im Gespräch, dass ich Ihnen die 5 Stellen noch aus den Mosebüchern nehme, wo zum vorehelichen Verhalten klare biblische Weisungen da sind, bis hin zu dem, dass einer sein Leben verwirkt hat, wer nicht in der vorehelichen Reinheit lebt. Aber jetzt zur Ehe. In der Ehe, und das halte ich heute für viel wichtiger, der Streit, wenn junge Leute sagen, ist ja in der Bibel gar nicht klar, ob man nicht in der Vorehe schon so und so viele Beziehungen haben kann, da geht es ja darum, was ist dann in der Ehe? Der Schutz der Ehe ist so gewaltig. Jetzt können Sie nicht rausreden und sagen, ja, die hatten doch die Vielehe. Am Anfang, im Schöpfungsbericht, steht das drin. 1. Mose 1, 27. Er schuf sie als Mann und Weib. Es ist eine Person, die in einer doppelten Ausprägung als Mann und Weib ist. Und diese beiden finden zueinander in der ganz herrlichen Gemeinschaft. Wenn man das mal anguckt in der Bibel, ja, heute zu meiner Frau, ich wollte gerade noch Büchle drüber schreiben, das ist so etwas wahnsinnig Schönes, großes Geheimnisvolles, dass es eine solche Gemeinschaft nirgendwo mehr auf der Welt gibt, wie zwischen Mann und Frau. Das ist doch so absurd, wenn Homosexuelle sagen, sie wollte auch nur Segnung. Ist doch gar nichts vergleichbar mit der Ehe Mann und Frau, das ist schon so wunderbar, da brauchen Sie mit niemandem streiten, das ist einmal, jeder weiß etwas davon, hat jeder schon irgendwo mal geahnt oder gespürt. Und darum stellt Gott diese Gemeinschaft unter seinen ganz besonderen Schutz, obwohl jeder Mensch auch seine Wunden hat, jeder Mensch, in Gedanken, Worten und Werken. Es gibt keinen, der nicht immer wieder an irgendwelchen Dingen sündig wird. Und da hat ja Jesus schon gesagt, das geht hinein bis in unsere Gedankenwelt, in unsere Begehrenswelt. Aber gerade deshalb ist wichtig, dass wir die Ordnung erkennen. Vers 31 im ersten Kapitel 1. Mose 1. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Und dann Kapitel 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und da kommt es zu einer Lebensgemeinschaft. Und dann heißt es im Vers 24, und sie werden ein Fleisch sein. Jetzt ist wieder einer, sagt, was ist das? Sicher, das Erleben der Liebe, aber das geht ja viel weiter, dass unter Liebenden Wunderbares, dass man zu einer gleichen Denkungsart kommt, dass man miteinander versteht. Und das wünschen wir doch jeden. Dass man sagt, ein Herz und eine Seele, ein Fleisch sein. In einer ganzen Art, und dass man sagt, es gibt in der ganzen Welt niemand wie der Mensch, den mir Gott geschenkt hat, das ist ein Geheimnis. Und dann geht es weiter durch viele biblische Beispiele, bis Jesus noch einmal sagt, das Bild, wie Jesus die Gemeinde liebt, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Und Sie wissen, wie die Liebe Jesus zu seiner Gemeinde ist. Eine ganz wunderbar reine, vollkommene Liebe. Unter den vielen Bibelstellen, die es gibt zur Reinheit der Ehe, Hosea. Gott hat von dem Hosea verlangt, man weiß nicht, war das nur bildlich oder war das real so, er soll eine Hure nehmen, er soll eine Hure heiraten. Und da kommt das Ganze nochmal raus, so ist euer Wesen Israel. Und an dem Hosea sehen Sie, wie rein die Liebe Gottes ist. Da kommt, so hat dich Gott erwählt. So hat dich Gott herausgegeben. Wir können den Hosea jetzt nicht durchnehmen, wir nehmen den Malachi, der letzte im Alten Testament. Malachi. Malachi 2. Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Jetzt ist auch so, das Vaterbild Gottes ist in vielen Stellen der Bibel drin. Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum verachten wir den einen den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Juda ist treulos geworden. Und in Israel und Jerusalem geschehen Gräuel, denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat. Und freit eines fremden Gottes Tochter. Aber Herr, der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht. Auch wenn er noch dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Vers 14, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Das heißt, Ehebruch ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Das ist nicht, dass du deinem Ehegatten bloß wehgetan hast, sondern du hast Gott auf die infamste Weise den Bund aufgekündigt. Das steht dahinter. Kann man es überhaupt noch härter sagen? Und ich könnte Ihnen aus dem Propheten nur andere Stelle zeigen. Es geht doch nicht bloß darum, ob das Spaß macht, ob man sich versteht. Man könnte ja sicher auch, und ich überlege mir immer wieder, wie wir in der Gemeinde das tun können, wir könnten ja manchen auch helfen und sagen, komm, wir haben auch Probleme gehabt und da gab es bei uns auch Schwierigkeiten, da gab es halt Zeiten, wo man sich nicht so verstanden hat und so, aber wir helfen euch einmal, dann nehmen wir ein älteres Ehepaar zu sein und sagen, was gibt ihr uns denn für einen Tipp, wie macht man das? Ist doch alles schön in der Seelsorge. Es geht doch nirgendwo problemlos. Und in der Bibel gibt es auch keine Ehe, die nicht ohne Schwierigkeiten war. Auch die Ehe vom Jakob und der Rebekka war schwierig. Und beim Abraham war es auch nicht immer ganz leicht mit der Sarah. Das wird nirgendwo in der Bibel verklärt. Und trotzdem ist es die Gabe, die absolute Treue braucht. Und schon, dass wir das Wort Treue haben, sterben lassen in unserer Zeit. Und darum steht einfach da, du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt fehlt immer der Zusatz, den wir vorher hatten, auf dass du lange lebst im Land, dass dir dein Gott geben wird. Jetzt wird es noch klarer, weil es gar keinen Zusatz mehr braucht. Damit steht und fällt dein Leben vor dem Herrn. Ich kann jetzt nicht Ihre persönliche Lebenssituation erörtern. Manche sagen, ja, aber bei mir ist dieses im Leben gewesen und ich habe doch jetzt die Ehescheidung, mein Mann und... Ich rede jetzt nicht zu konkreten Fällen, ich rede die biblische Grundordnung und dann können wir über alles unter vier Augen reden. Ich stehe immer zur Verfügung. Bloß es geht mir mal wieder um die Linie zu sehen, die Gabe der Ehe. Und das ist heute eine Tragik, dass die Ehe schlecht gemacht wird, weil, ich weiß auch nicht warum, das Allerschönste, weil es ein Bund ist und zwar nicht nur auf das hin, dass man sagt, solange du mir das gibst, sondern auch, wenn wir Monate getrennt sind, gilt der Bund. Ehren und lieben, bis der Tod uns scheide. Was Herrliches. Du sollst nicht stehlen. Der Schutz um das Eigentum. Da geht es auch um das Begehren, um das Reichsein, das ewige Unerfülltsein. Man braucht nicht viel dazu sagen. Dass wir unseren Nächsten sein Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Minderwertiger Handel. Das sind alles Dinge, die heute schon gar nicht mehr so, früher hat man noch mehr das gelernt, dass von unrechtem Gut nichts untermengt sei bei uns. Verlässlich und wahr. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Da ist mir es beim Luther besonders schön in seiner Auslegung, vielleicht kennen nicht alle die lutherische Auslegung, dann müssten wir die Ihnen mal wieder kopieren und mitgeben. Dass Luther sagt, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, das ist klar, verraten. Auch wenn es wahr ist, darf ich der Nächste nicht verraten. Nachreden oder bösen Leumund machen. Ich darf also auch keine wahren Sachen verbreiten, wenn sie den Nächsten schlecht machen. Einzige Ausnahme ist, natürlich, wo es um eine Bereinigung geht, deshalb vor dem Gericht ist eine Basis da, wo wir aussagen müssen. Das Gericht gibt gewissen Schutz, sie muss nie meine Frau oder meine Frau mich als Zeuge beklagen. Das wäre toll in unserem Recht. Kinder müssen nie ihre Eltern beschuldigen. Kinder dürfen Aussage verweigern. Oder ein Seelsorger muss sagen, Amtsgeheimnis, und der Richter darf nicht mehr weiterbuchen. Das finde ich toll, dass unser Strafgesetzbuch das hat und dass die Angehörigen nie gegen ihre nächsten Angehörigen aussagen. Auch wenn sie alles wissen. Zeugnisverweigerungsrecht und weg. Da ist noch eine Erinnerung da, dass es einen Schutz gibt und dass eine Familienbeziehung höher steht als die Wahrheit. Da müssen andere Zeugen her. Aber das ist jedenfalls das Einzige, wo ich ein Zeugnis geben kann. Aber sonst, was so im täglichen Geschwätz ist, wo wir die ganzen Missetäten und Schwächen der anderen ans Licht ziehen, das sollen wir nicht tun. Die Wahrheit, die entlarvt, die soll verborgen bleiben. Heute ist ja mit dem Wahrheitsfanatismus, auch in unseren Medien, wo alles Vertrauen gebrochen wird, wo man immer sagt, wie kommen solche Dokumente hin? Und wahrscheinlich ist die Korruption ja am schlimmsten in unseren Medien. Das will ich mal wissen, was für ein Geld fließt, um an diese Dokumente ranzukommen. Und wie viele Treueverhältnisse werden aufgebrochen, weil da einer 100.000 Mark kriegt, wenn er das macht. Und ich wundere mich, wie manche großen Leute sich da noch behaupten können. Wer wird dann nicht schwach, wenn man sagt, gib mal da ein paar Sachen raus. Hätte doch jeder etwas gegen seinen Kollegen oder sowas. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der Nächsten, aber auch wahre Dinge, das hat Luther klar gemacht, auch wahre Dinge nicht weitertragen, wenn sie den anderen belasten. Das ist Herrliches, wenn man sagt, das ist bei mir ins Grab gesprochen. Sondern wir sollen Gutes von ihm reden und alles zum Besten wenden. Die herrliche Formulierung Luthers, Gutes von ihm reden und alles zum Besten wenden. Ich soll nicht lügen, aber sehen, wie ich Dinge so drehen kann, dass sie gut werden und dem Nächsten helfen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, das hat Luther nun abgetrennt, das Extragebot, das gehört eigentlich mit dem Nächsten zusammen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, Knecht, Magd. Und da wird auf einmal nochmal deutlich, das Böse kommt aus meinem Herzen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das, was Jesus auch in der Bergpredigt wieder gesagt hat, meine Sinne, die wegziehen, wenn ich auf Gott blicke, den Geber der Gebote, erst dann verstehe ich die Gebote. Er beschenkt mich, er will mein Leben reich machen, er hat mich geschaffen, dass ich glücklich werden kann und fröhlich werden kann und er will mir hier alles geben, aber ich brauche nicht neidisch zum Nächsten zu schiele, auch nicht denken, ach, wenn ich doch wieder andere wäre. Gott hat uns so reich gemacht, mit allem, was ich habe. Und dann merke ich auf einmal wieder, jetzt darf ich leben mit dem, was ich bin und darf mich freuen. Und noch einmal kommt zum Schluss die Erschütterung vor dem heiligen Gott. Sie stehen noch einmal da, Donner und Blitz vom Berg und sie flohen, fürchtet euch vor Gott. Nicht, dass ich mich verkriechen brauche, sondern um zu wissen, wenn ich kleiner Mensch meine, ich könnte mir meine neue eigene Lebenswelt mit anderen Werten aufbauen, ich werde darin untergehen. Wenn man das heute so liest, ich denke immer dran, wenn man in Esslingen am Dulkhäusle vorbeikommt, der Dulk, habe ich mal gelesen, der Dulk, der das Dulkhäusle da oben beim, in Esslingen, oben am Wald gehabt hat, der da drin gewohnt hat, das war ja auch so ein Freigeist, der alles Mögliche umgestürzt hat und der war damals schon der Kinderschreck, weil er alle göttlichen Gebote auf den Kopf gestellt hat und hat da ein ganz wildes Leben drin gefeiert in diesem Dulkhäusle. Und das war so am Anfang unseres Jahrhunderts. Das ist ja heute allgemein Mode geworden, dass jeder kommt. Und jetzt ist mir es immer so, wenn ich also junge Leute erlebe, gehen sie heute Abend durch Stadtgarten und sehen sie, wenn junge Leute Drogen nehmen oder was. Es tut einem bloß weh. Sie suchen viele Künste und kommen weiter von den Zielen. Es wäre eigentlich so einfach. Sie können keinem Menschen die Gebote lehren. Sie können ihm nur die Liebe des Heilandes zeigen. Und dann wird er die Gebote vielleicht verstehen können, nur über den Weg. Sie können keinem Menschen sagen, es hatte gar keinen Wert, so, ach, warum tust du das? Aber sie müssen dem Menschen zuerst sagen, was sein Leben wert ist in den Augen Gottes und dass Gott glücklicherweise eine Ordnung hat. Und es gibt keinen Weg, wo wir glücklich werden, an diesen Geboten Gottes vorbei. Da gibt es nicht. Und jetzt war es doch nur schön, dass wir es gerade so vor den Sommerferien bis zu diesem Punkt gebracht haben. War nochmal ein schöner Abschluss. Sie erinnern sich auch noch das schöne Kapitel 2. Mose 19, wo man sagt, das ist ein Höhepunkt im ganzen Alten Bund.